Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen. Mit Bruder Leonhard Lehmann.
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts Sanctum, können Sie sich vorstellen, dass jemand von Kind auf nichts anderes will als ins Kloster gehen? Wohl kaum, jedenfalls nicht zu unseren Zeiten. Vielleicht denken Sie, das ist etwas fürs Mittelalter, aber nicht für heute. Und doch will ich Ihnen heute eine Frau vorstellen, bei der das genau der Fall ist. Und sie lebte nicht im Mittelalter, sondern in der Neuzeit, genauer im 17. Jahrhundert. Und wie sie, so leben heute noch an die 10.000 Schwestern. Nicht im Kranken- oder Schuldienst, sondern ganz abgeschieden von der Welt, in der Klausur. Sie widmen ihre Zeit hauptsächlich dem Gebet, der Kontemplation und der Selbstheiligung. Das sind Benediktinerinnen oder die Klarissen. Und von den Klarissen gehören etwa 3000 zu den Kapuziner-Klarissen, weil sie sich Anfang des 16. Jahrhunderts von den Kapuzinern haben anstecken lassen zu einer noch strengeren Lebensweise als die übrigen Klarissen. Weil es davon auch heute noch Tausende gibt auf der Welt, soll eine von ihnen, die selig gesprochen worden ist, hier vorgestellt werden. Sie heißt Maria Angela Astorch und stammt aus Spanien. Ihr Gedenktag ist am 2. Dezember. Sie wurde am 23. Mai 1982 von Johannes Paul II. Selig gesprochen, also vor knapp 40 Jahren. Und trotzdem ist sie im deutschsprachigen Raum noch kaum bekannt. Sie vorzustellen, kommt uns ein Buch entgegen, das gerade in diesem Jahr 2021 erschienen ist. Wir verdanken es dem Interesse und Fleiß von Frau Susanne Ernst in Salzburg. Sie hat schon viel über die heilige Clara und heilige Klarissen geschrieben und übersetzt. 2012 hat sie mit zwei anderen Frauen uns die Klarisse Katharina Vicri von Bologna vorgestellt. In der gleichen Buchreihe mit dem Titel Vena Vivida, lebendige Quelle, hat Frau Ernst eine ausführliche Biografie zu Maria Angela Astorch veröffentlicht. Ferner hat sie ihre Schriften und Briefe übersetzt. Damit können wir uns jetzt gut informieren über diese spanische Ordensfrau. Es gibt auch noch einen internen, spirituellen Grund, weshalb ich Schwester Angela Astorch für aktuell halte. Ich spreche ja hier als Ordensmann, ich bin Kapuziner. Und als Ordensleute feiern wir täglich, Brüder und Schwestern, die Eucharistie und beten das Stundengebet. Daraus sollen wir leben und unsere tägliche Arbeit gestalten. Zur Zeit von Angela Astorch war der Klosteralltag von vielen gemeinsamen religiösen Übungen und Privatandachten durchsetzt. Die Liturgie auf Latein wurde von wenigen verstanden und nur am Rande mitvollzogen, oft von ferne vom Nonnenchor in der Klausur. Die neue Selige hingegen schöpfte ganz aus dem Wort Gottes und der Liturgie. Sie selbst liest die Bibel und vollzieht das Chorgebet mit äußerer und innerer Anteilnahme. Sie hat den Vorteil, dass sie Latein kann und daran sogar Freude hat. Das brauchen wir heute nicht mehr zu können. Ihr freudiger Umgang mit den Psalmen wird dafür für uns umso aktueller. Der Papst nannte sie 1982 bei der Seligsprechung in Rom eine Mystikerin des Breviers und gab sie uns darin als Vorbild. Täglich loben wir Gott im Namen der Kirche und der Menschheit. Täglich bitten wir Gott, ganz aktuell, uns vor Krieg und Seuchen zu bewahren. Beten ist unsere erste Berufung, unsere Aufgabe, und wir tun es auch stellvertretend für solche, die es noch nicht oder nicht mehr können. Mit dem Stundengebet verbringen wir viele Stunden unseres Lebens. Welchen Sinn das hat, müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen. Da tut es gut, das Beispiel dieser Clarisse vor Augen zu haben, die verliebt war ins Brevier. Es war ihr Weg zu Gott. Wie können wir sie nennen? Wir können sie zuerst eine Frühberufene nennen. Hieronima Maria Ines, so ihr Taufname auf Spanisch, verlor schon im ersten Lebensjahr ihre Mutter. Im fünften Jahr auch den Vater, der ein öffentliches Amt bekleidete. Sie wuchs bei einer Pflegemutter auf, über die sie später voll des Lobes ist. Mit 7 Jahren erkrankte sie zu Tode, weil sie bittere Mandeln gegessen hatte. Dass sie davon kam, verdankt sie dem Gebet von Schwester Angela Serafina Pratt, der Gründerin der Klarissenkapuzinerinnen in Barcelona. Mit ihr stand die Familie in gutem Kontakt und Isabella, die älteste Schwester, war dort schon eingetreten. Erstaunlich ist die Frühreife der Katalanin. Sie selbst schreibt später: Meine Kindheit endete mit 7 Jahren. Danach war ich bereits eine vernünftige und erfahrene Frau, geduldig, maßvoll, wahrheitsliebend. Mit 9 kannte ich die christliche Glaubenslehre, so dass ich sie einem 6-jährigen Kind vermitteln konnte. In 2 Jahren lernte sie lesen, schreiben und die für Frauen typischen Handarbeiten. In dieser Zeit wuchs in ihr auch eine unersättliche Leidenschaft für Bücher, besonders solche auf Latein. Hieronima wollte nichts lieber, als sich ihrer ältesten Schwester Isabella samt deren Mitschwestern in Barcelona anschließen. Doch sie war zu jung. Auf Verlangen des Bischofs prüften die Jesuiten den Berufswunsch. Mit Erfolg. Sie bestätigten der Kleinen eine überdurchschnittliche Begabung und die Reife, in das Kloster einzutreten. So wurde sie am 16. September 1603 mit 11 Jahren Kapuzinerin und erhielt den Namen Angela und wie alle Schwestern mit dem Namen davor Maria. Maria Angela also. Mit ins Kloster gebracht hat sie die 6 Bände des Breviers, die sie nun bis zum Tod begleiten. Das Latein macht ihr keine Schwierigkeiten, vielmehr Spaß. Es wird die Sprache, die ihr unwillkürlich über die Lippen oder in die Feder kommt. Schon wie eine Novizin gehalten, muss sie 5 Jahre warten, bis sie 1608 das reguläre Noviziat beginnen kann. Davon schreibt sie: Diese Zeit war für mich wie ein Frühling mit reichlich Blumen, denn große Ideale beflügelten mich. Ich legte die Profess am 8. September 1609 mit höchster Freude ab und mit festen Entschlüssen. Dieser ihr Eifer hielt an bis zum Ende. Sie ist zwar in ein Kloster eingetreten, aber trotzdem auf dem Weg geblieben. Von Barcelona ging's nach Saragossa. 10 Jahre nach der Gründung konnte das erste spanische Kapuzinerinnenkloster in Barcelona 6 Schwestern aussenden. Maria Angela erhielt den Auftrag, als Novizenmeisterin mit nach Saragossa zu ziehen. Es war ihr schwerster Akt des Gehorsams, verlangte er doch die Trennung von ihrer leiblichen Schwester Isabella. 9 Jahre lang formte sie die Novizinnen, später leitete sie die Jungprofessen. Es kam ihr darauf an, die Neuen mit Gott in Beziehung zu bringen, sie das Liturgische und das innere Beten zu lehren. Zweitens legte sie Wert auf ein gesundes Gemeinschaftsleben. Jede sollte in der anderen die Schwester entdecken. Mit 34 Jahren nahm sie die Wahl zur Äbtissin an, brauchte aber noch die Dispens vom vorgeschriebenen Alter von 40 Jahren. 30 Jahre leitete sie den inneren und äußeren Aufbau des Klosters in Saragossa, bis sie 1645 nochmals einen Ruf verspürte. Von Saragossa geht es nun nach Murcia, weiter im Süden, aber auch innerlich der Vollendung entgegen. Am Pfingstmontag 1645 verließ Maria Angela mit 4 weiteren Schwestern ihren Konvent, mit nicht so großem Schmerz wie damals in Barcelona, aber doch genug, mich viele Tränen vergießen zu lassen aus Liebe zu meinen geistlichen Töchtern, besonders zur ersten, die ich aufgenommen hatte, so schreibt sie. Die Reise verlief so schwierig, dass sie erst nach 19 Tagen in Murcia ankamen. Von Klerus und Volk erwartet, wurden sie durch die Stadt zu ihrem Kloster des Heiligen Altarsakramentes geleitet. Es wurde die Wiege für weitere neue Gründungen in Spanien. Waren die 3 Jahrzehnte in Saragossa Jahre des Aufstiegs, so waren die kommenden 2 Jahrzehnte Jahre der Reinigung und des Leidens. Schwester Angela empfindet in der Herzgegend Schmerzen, die sie mit Gertrud von Helfta und Teresa von Avila als Liebeswunden liest und sich erklärt. Sie sagt, das Herz Jesu ist mein Ziel, ich liebe es mit Leidenschaft. Das Brevier bleibt weiterhin die Basis für ihre mystischen Erhebungen. Sie spricht zu ihrem Bräutigam Christus von Herz zu Herz. Zu inneren Leiden kommt 1648 die Pest und 1651 eine Überschwemmung, die das Kloster zerstört. Die geflohenen Schwestern finden Zuflucht bei Jesuiten in den Bergen. Den Wiederaufbau leitet Schwester Angela noch als Äbtissin. Doch baut sie physisch merklich ab und darum dankt sie auch 1661 ab vom Amt als Äbtissin. Sie wird danach fast wie ein Kind. Die Demenz nimmt zu. Was ihr bleiben, sind Hymnen und Lieder. Mit einem Adventslied scheidet sie am Mittag, den 2. Dezember 1665, friedlich aus dieser Welt.
Sanctum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen.